Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Heute schauen wir auf wichtige Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Sport. Ich bin Speaker 1.
Und ich bin Speaker 2. Wir haben heute ein wirklich breites Spektrum an Themen. Von einer päpstlichen Botschaft der Hoffnung bis hin zu kontroversen Diskussionen um die Sicherheit in deutschen Fußballstadien. Sollen wir mit der Politik beginnen?
Auf jeden Fall. Und da gibt es eine bemerkenswerte Geschichte aus dem Libanon. Papst Leo XIV. Hat dort vor etwa 150.000 Gläubigen eine eindringliche Botschaft verkündet. Libanon, steh wieder auf, hat er bei einer großen Messe in Beirut gesagt.
Das ist schon beeindruckend bei dieser Kulisse. Der Libanon durchlebt ja gerade die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte und dann noch die angespannte Sicherheitslage nach dem Krieg zwischen der Hisbollah und Israel.
Genau, und der Papst hat sehr deutlich gemacht, was seiner Ansicht nach nötig ist. Er sprach davon, dass das Land nur gemeinsam zu seiner früheren Pracht zurückfinden könne. Der einzige Weg sei ein Ende der politischen Abschottung und der ethnischen Spannungen.
Interessant ist ja auch dieser multireligiöse Kontext. Im Libanon leben Muslime, sowohl Sunniten als auch Schiiten, und Christen nebeneinander. Wie war denn die Reaktion der Menschen vor Ort?
Die Menschen haben den Papst mit tosendem Applaus empfangen. Schon Stunden vor dem Gottesdienst strömten Tausende zur Beirut Waterfront. Sie schwenkten libanesische und vatikanische Flaggen, als er im geschlossenen Papamobil ankam.
Und vorher war er auch am Ort der verheerenden Hafenexplosion, oder?
Richtig. Er betete an der Stelle, wo vor 5 Jahren die Explosion stattfand, bei der mehr als 200 Menschen starben. Angehörige einiger Opfer hielten Fotos ihrer Liebsten hoch. Der Papst verharrte zunächst in stiller Andacht mitten in den Trümmern und unterhielt sich dann mit einigen Angehörigen.
Das war seine erste Auslandsreise seit seiner Wahl zum Pontifex vor mehr als einem halben Jahr. Erst Türkei, dann Libanon. Bleiben wir bei internationalen Entwicklungen. Da gibt es eine interessante Geschichte aus Deutschland, die zeigt, wie kontrovers das Thema Rechtsextremismus nach wie vor diskutiert wird.
Du meinst die Statue von Walter Lübcke vor der CDU-Zentrale?
Genau. Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit haben eine bronzene Statue des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten vor dem Konrad-Adenauer-Haus aufgestellt. Ihre Botschaft war klar: Die CDU darf diejenigen, die sich dem Rechtsextremismus in den Weg gestellt haben, nicht vergessen.
Walter Lübcke war ja in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse von dem Rechtsextremisten Stefan E. ermordet worden, aus dessen Ablehnung von Lübckes liberaler Haltung zur Flüchtlingspolitik heraus. Der Täter verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Er soll auch die AfD im Wahlkampf unterstützt haben. Die Aktivisten wollen einen Walter Lübcke Memorial Park bauen und sogar eine anliegende Straße umbenennen.
Stefan Pelzer vom Zentrum für politische Schönheit sagte, sie hätten die Fundamente eingebracht und den Memorial Park vor den Augen von CDU und Polizei gebaut, ohne dass diese etwas davon mitbekommen hätten. Laut Pelzer soll das Bezirksamt Berlin-Mitte das Projekt für zunächst 1 Jahr genehmigt haben.
Das wirft natürlich Fragen zur Sicherheit rund um solche wichtigen politischen Gebäude auf. Aber kommen wir zu einer Geschichte, die zeigt, wie sich ein Land nach einer tiefen politischen Krise wieder stabilisieren kann. Südkorea.
Ach ja, es ist tatsächlich schon 1 Jahr her seit der Staatskrise. Was war da nochmal genau passiert?
Der damalige konservative Präsident Yoon Suk-yeol rief am 3. Dezember 2024 völlig überraschend das Kriegsrecht aus. In einer Fernsehansprache sprach er davon, die freiheitliche Ordnung gegen eine linke Opposition schützen zu wollen, die angeblich von chinesischen und nordkoreanischen Kräften unterwandert sei. Beweise für diese Behauptungen legte er aber nicht vor. Was dann folgte, war wohl die größte Krise für Südkoreas Demokratie seit den ersten freien Wahlen 1978. Armeehelikopter landeten auf dem Dach der Nationalversammlung, Soldaten riegelten das Gelände ab.
Aber die Abgeordneten schafften es trotzdem, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eine Abstimmung einzuberufen. 190 von ihnen stimmten einstimmig dafür, das Kriegsrecht außer Kraft zu setzen.
Und wie sieht es heute aus?
Die politische Landschaft hat sich komplett gewandelt. Yoon Suk-yeol wurde seines Amtes enthoben, verhaftet und muss sich vor Gericht verantworten, genau wie die meisten seiner Kabinettsmitglieder und hochrangigen Militärs. Theoretisch droht ihm sogar die Todesstrafe wegen Aufruhr.
Sein Nachfolger ist seit diesem Sommer der einstige Oppositionsführer Lee Jae-myung, der die Wahl im Juni deutlich gewonnen hatte. Der 61-Jährige gilt als geradezu diametraler Gegensatz zu Yoon. Er setzt sich für starken Arbeitnehmerschutz ein und wählt eine bodenständige, teils kontroverse Sprache.
Interessant ist auch die wirtschaftliche Entwicklung. Der südkoreanische Aktienmarkt hat sich nach der Staatskrise rasch erholt. Der Leitindex Kospi ist seit Jahresbeginn um mehr als 60% gestiegen, so stark wie kein anderer Leitindex eines G20-Staates.
Aber in der Bevölkerung bleibt die Stimmung angespannt. Hohe Lebensmittelpreise, rasant steigende Wohnkosten im Großraum Seoul und Schwächen am Arbeitsmarkt. Strukturell steht das Land vor riesigen Herausforderungen.
Die Alterung schreitet so schnell voran wie in kaum einem anderen Industriestaat. Die Geburtenrate liegt bei nur 0,7, eine der niedrigsten der Welt. Dazu kommt die Abhängigkeit von Exporten, die unter Trumps Zollpolitik leidet.
Außenpolitisch fährt Lee Jae-myung einen völlig anderen Kurs als sein Vorgänger. Während Yoon gegenüber Nordkorea klare Kante gezeigt hat, versucht der neue Präsident eine sanfte Annäherungspolitik.
Seoul versucht, den zivilgesellschaftlichen und kulturellen Kontakt zwischen den beiden Ländern wiederzubeleben, der zuletzt vollkommen zum Erliegen gekommen war. Allerdings zeigt Kim Jong-un bislang die kalte Schulter.
Das ist wirklich eine bemerkenswerte Wandlung innerhalb nur eines Jahres. Aber kommen wir zum Sport. Und da gibt es gerade eine sehr kontroverse Diskussion in Deutschland um die Sicherheit in Fußballstadien.
Oh ja, das vereint sogar Fans, die sich normalerweise spinnefeind sind. Anhänger von Schalke 04 und Borussia Dortmund, des FC St. Pauli oder des Hamburger SV, sie alle protestieren seit Wochen gegen mögliche Verschärfungen der Stadionsicherheit.
Die werden jetzt bei der Herbsttagung der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern in Bremen diskutiert. Aber worum geht es denn konkret bei diesem Protest?
Es gab im Oktober 2024 ein Treffen zwischen Vertretern der Sportministerkonferenz und der Fußballverbände. Das endete mit dem klaren Auftrag, die Sicherheit in den Stadien zu erhöhen. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Politik, der Deutschen Fußballliga und des DFB soll Lösungen erarbeiten.
Und was sind die strittigen Punkte?
Vor allem drei Sachen. Die Einführung einer zentralen Stadionverbotskommission, wobei Stadionverbote von mindestens 3 Monaten schon bei laufenden Ermittlungsverfahren ausgesprochen werden könnten. Dann personalisierte Tickets mit Identitätsprüfung am Stadioneingang und ein strikteres Vorgehen gegen Pyrotechnik.
Die Fanorganisation Unsere Kurve wirft der Politik vor, das Thema zu dramatisieren. Sie sagen, die Politik verallgemeinert, weil die Expertise fehlt. Viele Vereine stellen sich hinter ihre Anhänger.
Und was sagt die Politik dazu?
Die Innenminister sind sich weitgehend einig, dass Funktionäre und Vereine zu wenig gegen Gewalt und Pyrotechnik tun. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens von der SPD erwartet, dass die Fanszenen sich damit befassen, dass es landauf und landab eine Reihe von Risikospielen gibt, die ohne massives Polizeiaufgebot nicht stattfinden können.
Wie sehen denn die Zahlen aus? Wird es wirklich schlimmer?
Das ist interessant. Politik und Fanvertreter ziehen sogar unterschiedliche Schlüsse aus derselben Studie. Bei Spielen der ersten 3 Ligen wurden in der Saison 2024/25 deutlich weniger Menschen verletzt, 1107 statt 1330 in der Spielzeit davor. Das ist ein Rückgang um mehr als 17%.
Andererseits ist die Anzahl der Pyrotechnikverstöße um 73% gestiegen. Das liefert der Politik wiederum Argumente für strengere Maßnahmen.
Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU plädiert dafür, Maßnahmen zu Stadionverboten schon jetzt zu beschließen. Man hätte sich mit DFB und DFL darauf verständigt, dass Stadionverbote weiter auf Vereinsebene ausgesprochen werden sollen, jedoch nach bundeseinheitlichen Regeln.
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann spricht sogar von einer Gespensterdiskussion und sagt, es würden angeblich geplante Maßnahmen kritisiert, die gar nicht zur Debatte stünden.
Das zeigt, dass auch innerhalb der Politik keine Einigkeit herrscht. Der Kicker berichtet, dass es DFB und DFL geschafft hätten, einige Forderungen zu entschärfen. die zentrale Stadionverbotskommission zum Beispiel.
Aber die Innenminister haben noch Druckmittel in der Hand, etwa die Möglichkeit, Rechnungen für zusätzliche Polizeikosten bei Hochsicherheitsspielen auszustellen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf warnte, wenn man sich nicht bewege, bestehe die Gefahr, durch behördliche Maßnahmen zu Dingen gezwungen zu werden, die wir als DFB und DFL nicht wollen.
Und zum Abschluss noch eine kurze Meldung aus Washington. US-Präsident Trump wird an der Gruppenauslosung zur Fußball-Weltmeisterschaft an diesem Freitag teilnehmen.
Das gab Regierungssprecherin Caroline Leavitt bekannt. Die Auslosung findet im Kennedy Center statt. Ob Trump nur Gast sein wird oder eine aktive Rolle übernimmt, ist noch unklar. Spekuliert wird über einen neuen Friedenspreis der FIFA.
Trump hatte zuletzt FIFA-Präsident Gianni Infantino im Weißen Haus empfangen und den FIFA-Pass vorgestellt. Fans mit WM-Tickets sollen bei US-Visa-Terminen bevorzugt behandelt werden. Gleichzeitig hatte er demokratisch geführten Städten wie Los Angeles und Seattle mit dem Entzug von WM-Spielen gedroht.
Die USA sind gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber der größten Fußball-WM der Geschichte mit 48 teilnehmenden Ländern. Das wird sicherlich interessant, wie sich die Politik da einmischt.
Auf jeden Fall. Das waren die wichtigsten Themen für heute. Von der Hoffnungsbotschaft des Papstes über politische Umwälzungen bis hin zu den Diskussionen um Stadionsicherheit.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.